Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Im Sommer 2018 rief Ali Jahn den Hashtag MeToo ins Leben. Das Too von MeToo wird TWO geschrieben und steht für zwei Identitäten. Auf Twitter hat der Buchautor und Sozialaktivist damit eine Debatte über Alltagsrassismus in Deutschland losgetreten. Der 25-Jährige, der sich selbst humorvoll als Asylbewerber ihres Vertrauens bezeichnet, war auf Pegida-Demos in Dresden unterwegs, um den Dialog zu suchen und startete auch die Initiative Hotline für besorgte Bürger. Nun hat Jahn sein zweites Buch veröffentlicht, in dem er für eine neue Art plädiert, wie man Heimat und Deutschsein definiert. Das erklärt er unter anderem anhand der eigenen Biografie und der seiner Familie. Vor der Sendung haben wir gesprochen. Hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo.
In Ihrem Buch plädieren Sie für einen neuen Begriff von Heimat. Es wäre viel gewonnen, schreiben Sie, wenn man nicht von Heimat im Singular sprechen würde, sondern von Heimaten im Plural. Was genau meinen Sie damit?
Ja, das Schöne ist ja, dass selbst im Verlag, wo das Buch erscheint, im Duden Verlag, die Pluralform Heimaten existiert. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, was ganz Neues in Deutschland, dass wir Deutschsein und Identität nicht mehr als Einbahnstraße begreifen sollten, sondern konkret Menschen ermöglichen, dass sie mehrere Heimaten haben dürfen. Es ist also ein Plädoyer dafür, wegzukommen von diesem geografischen Ort oder Geburtsort Heimat, sondern hin zu einer Heimat der Werte. Und das bedeutet, dass Menschen, die hier emigrieren, ankommen, die nach Deutschland flüchten, eine zweite, dritte Heimat finden und sich mit der deutschen Gesellschaft identifizieren sollen. Und dafür müssen wir eben diese Menschen ermutigen und ihnen erlauben, dass sie eben eine zweite Heimat finden dürfen.
Sie selbst sind im Alter von 2 Jahren, 1995, als Sohn einer kurdisch-alevitischen Familie nach Deutschland gekommen, weil ihre Eltern aus der Türkei fliehen mussten. Sie suchten in Deutschland Asyl, da sie in der Türkei diskriminiert wurden. MeToo, der Hashtag, den Sie ins Leben gerufen haben, steht ja für zwei Identitäten, also zwei Heimaten. In welcher Situation fühlen Sie ganz persönlich diese zwei Seelen, kann man vielleicht sagen?
Ja, zwei Seelen, das ist ja, also wir kennen das aus Faust, das ist eine Redewendung, ich habe zwei Seelen in der Brust. Das ist eigentlich auch eine Variable. Es gibt ja Menschen, die haben mehrere Migrationshintergründe, könnte man schon sagen. Also Papa, weiß ich nicht, zum Beispiel aus Nigeria, Mutter aus Österreich, aber alle leben in Deutschland. Und die Situationen, die fangen ganz früh schon im Kindergarten an, zum Beispiel bei mir. Ich erinnere mich zurück, alle haben früher bei Klassenfesten zum Beispiel Marmorkuchen gebracht oder Käsekuchen. Und meine Mutter wusste nicht, was für einen Kuchen sie macht. Dann hat sie eher Börek dazu gepackt oder Lamajun. Und das hat man dann auch in der ganzen Klasse dann gerochen, total nach Knoblauch. Und ich, kleiner Keks, war dann da, stand dann da neben dem Buffet und musste dann übersetzen, was da für Zutaten drin waren. Das ist zum Beispiel eine klassische, ja, Zwei-Seelen-Erfahrung, mehrere Heimaten zu haben, nämlich dann die beiden Seiten zu kennen und auch als Brückenbauer zu fungieren. Ja. Aber es gibt auch unschöne Erfahrungen als Mensch mit zwei Heimaten, nämlich dann, dass man nirgendwo wirklich willkommen ist. In Deutschland zum Beispiel bin ich so oft schon in einen Club nicht gekommen und andere aber schon. Und ich habe immer die Ausrede gehört, ja, der Club sei voll. Und dann später von Türstern gehört, dass es so eine Art Quote gibt, dass Menschen eben mit sichtbarem Migrationshintergrund nur bis zu einer Quote von 15-20% rein dürfen. Oder ja, wenn wir Studien nehmen, ja, auf dem Arbeitsmarkt, auf der Wohnungssuche, Menschen, die Ali heißen, Murat, Mohammed oder Frauen, die Fatima heißen oder wie auch immer, werden benachteiligt. Und das sind so Situationen, in denen man spürt, man ist nirgendwo wirklich angekommen. Und das soll sich eben ändern. Dafür plädiere ich in dem Buch.
All diese Erfahrungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, die Sie selbst erlebt haben, also Erfahrungen der Ausgrenzung, die kommen ja auch auf dieser Plattform MeToo zum Ausdruck. Da melden sich Menschen mit Migrationshintergrund, tauschen sich über ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus aus. Mein Eindruck ist, dass dieser Hashtag MeToo Aufmerksamkeit bekommen hat, aber irgendwie doch kurzweilig war und zum Beispiel nicht diese hohen Wellen geschlagen hat wie MeToo, die Bewegung, die sich für die Stärkung von Frauen einsetzt. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Also mein Eindruck ist ein gänzlich anderer. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich das initiiert habe und einer der Betroffenen bin. Aber MeToo mit TWO geschrieben, also man kann ja es ja im Internet eingeben, einfach die Raute-Taste, was Hashtag bedeutet und dann MeToo, also ich zwei auf Englisch. Und dann sieht man von allen Medien, und das ging auch international rum, das sind Zehntausende und international Hunderttausende Erfahrungsberichte von Menschen. Und das hat schon sehr viel bewegt. Und natürlich nicht so wie MeToo der Frauen, wo es um Sexismus und sexualisierte Gewalt ging, weil dieses MeToo, das hat einfach ja geschafft, international das Problem sichtbar zu machen. Hier in Deutschland ging das ja aus von ja, Mesut Özil sozusagen oder beziehungsweise anlässlich seines Rücktritts habe ich das thematisiert und da war das mehr so ein deutsches Ding, aber auch in Österreich zum Beispiel, was wir gar nicht wissen. In Österreich gab es tausende Menschen, die wie ich auch ihre Erfahrungen geteilt haben in sozialen Netzwerken und das hat dann auch zum Beispiel Ministerien erreicht. Ja, die Frau Annette Wittmann-Mautz, Integrationsministerin, hat eingeladen zu einem Gespräch, um Lösungen zu finden. In NRW wurde ein neuer Beirat letztes Jahr gegründet, der Landesregierung unter Joachim Stamm, dem Minister, der Beirat für Integration und Teilhabe. Und ich sitze drin, obwohl ich gar kein Wissenschaftler bin oder Institutsleiter in dem Sinne, aber ich sollte die Perspektive MeToo reinbringen, also sozusagen aus der Perspektive von Rassismusbetroffenen, damit die Integrationsstrategie 2030 diese Perspektive mit aufnimmt. Also es hat schon einen Effekt gehabt und ich wünsche mir, dass der Effekt, und deswegen habe ich das Buch geschrieben, aber auch eben ja, uns in der Gesellschaft erreicht und nicht nur auf institutioneller Ebene.
Genau, also keine Frage, dass MeToo eine Wirkung hatte. Aber Sie selbst waren ja auch in der Essener Innenstadt, wie ich in Ihrem Buch lesen konnte, und haben dort Leute angesprochen, die einen Migrationshintergrund haben und die teilweise eben nichts von MeToo wussten.
Mhm. Ja, das ist was ganz Interessantes. Stellen wir uns vor, also wir alle schauen Tagesschau, wir lesen Zeitungen, wir hören RBB, wir hören Deutschlandfunk, wir kriegen die Medien mit, aber weil wir der Sprache mächtig sind. Ja. Auf der anderen Seite Menschen mit Fluchthintergrund, die haben allein diese sprachliche Barriere. Und das habe ich dann gemerkt und das schildere ich ja ausführlich im Buch am Anfang des Kapitels, was mich so verwundert hat. Geflüchtete haben überhaupt kein Interesse, sich erstmal gegen Rassismus tendenziell zu wehren oder sich einzusetzen, weil ihnen die Ressourcen fehlen. Die haben ganz andere Sorgen zu Beginn. In den ersten Jahren geht es um Struktur, Arbeitssuche, Aufenthaltsstatus und so weiter. Die haben nicht das gleiche Anliegen wie ich, sich als Deutscher zu positionieren oder als Deutsch und etwas anderes, weil sie gerade erst, wie gesagt, in diesem Ankommensprozess sind. Und ja, und das muss man ihnen auch lassen. Es ist ja letzten Endes auch egal, ob man sich als Deutscher positioniert oder als Deutsch und als etwas anderes. Rassismus betrifft diese Person auch. Gerade diese Person. Denken wir nur an AfD, Pegida und Co. Besonders Menschen mit Fluchthintergrund sind von dieser Hetze betroffen. Und für die müssen wir uns aber dann einsetzen. Also diejenigen, die jetzt der Sprache mächtig sind. Ich bin zwar auch nicht in Deutschland geboren, aber ich kann mich jetzt äußern und ich kann mich zusammentun mit Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben. Also zum Beispiel mit den Hörerinnen und Hörern jetzt. Wir können uns einsetzen für die, die gerade angekommen sind, die nicht sich selbst verteidigen können. Und das habe ich gelernt, als ich in der Essener Innenstadt eben diese Erfahrung gemacht habe. Und ja, für mich war das dann im Buch sozusagen der Aufhänger zu sagen, warum ist das so, dass Menschen sich noch nicht positionieren und was heißt das für diejenigen, die wie ich eben schon länger hier leben?
Mhm. Ausgrenzung, Diskriminierung, Hetze findet ja auch im Netz statt. Welche Rolle spielen die sozialen Medien für Sie als Sozialaktivist?
Also die sozialen Medien und das Internet, das ist so, da scheiden sich ja die Geister. Aber ich muss sagen, mich gäbe es als Aktivist gar nicht, gäbe es das Internet nicht. Damit will ich sagen, ich habe so viele Aktionen und Projekte über das Internet organisiert. Fridays for Future hat durch das Internet so ein Mobilisierungspotenzial. Und das muss man erstmal vor Augen halten. Also wir schaffen es, ja, uns zu organisieren, Demonstrationen spontan anzukündigen. Und jetzt auch nach dem Anschlag in Halle an der Saale. Es gab so viele Solidaritätsbekundungen und Demonstrationen. All das durch das Internet. Gleichzeitig, wenn ich als Aktivist im Internet bin, bin ich natürlich auch Zielscheibe. Vor allem, weil ich einen, ich sag mal scherzhaft, Migrationsvordergrund habe. Also man sieht den mir an. Und als so jemand, wenn ich im Netz unterwegs bin, da gibt es dann echt immer Trolle, sogenannte Menschen, die dann fast schon orchestral sich bei mir dann melden, zu Hunderten mir Beleidigungen schicken. Und da muss man eben sagen, da braucht es auch Maßnahmen, Schutzmaßnahmen. Ich habe zum Beispiel so viele Hassbotschaften bekommen und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und klar habe ich Anzeigen gemacht, aber die wurden behandelt wie jeder anderen auch. Und da hängen wir hinterher. Da gibt es noch nicht wirklich für all diese gemeinnützigen Organisationen und Ehrenamtlichen, die sich einsetzen, für die gibt es noch keine passenden Schutzmaßnahmen, dass wenn sie dann Zielscheibe werden, dass sie sich wehren können. Die wenigsten wissen, dass man online anzeigen kann. Selbst ich habe das bisher keinmal gemacht, weil das für mich was ganz Neues ist. Mhm. Damit will ich sagen, wir müssen noch die Menschen stärken und schützen, die sich einsetzen füreinander. Und da ist noch viel Potenzial.
Mhm. Jetzt gerade haben Sie Halle erwähnt. Vor etwas mehr als einem Jahr kam es zur Ausschreitung in Chemnitz. Da waren Sie auch an einem offenen Brief mit dem Titel Chemnitz, wir haben ein Problem beteiligt und haben sich gegen rechts positioniert. Mhm. Und auch unter Popkünstlern und Künstlerinnen gab es damals mit dem Konzert Wir sind mehr eine klare Haltung gegen rechts. Mhm. Wie wichtig ist so ein Engagement von prominenter Seite, würden Sie sagen? Ist das mehr als Symbolpolitik?
Definitiv. Also diese ganzen öffentlichen Veranstaltungen, sei es Wir sind mehr, sei es Unteil, alles, was auf der Straße ist, zeigt ja, dass diese Themen den Menschen wichtig sind. Und deswegen kann ich jede und jeden ermutigen, auch ein Zeichen zu setzen, weil diese Sichtbarkeit kommt ja auch auf politischer Ebene an. Und daran merken dann Politikerinnen und Politiker, okay, es gibt ein großes Anliegen der Zivilbevölkerung. Als Politikmensch denkt man natürlich auch an Stimmen und an Interessensvertretung. Und dann kann man die Agenda dementsprechend auch setzen. Also es hat eine ganz langfristige Funktion auch und nicht nur kurzfristig, dass es mal kurz in die Medien kommt. Wir müssen zeigen, dass die Bevölkerung auch keine Angst haben braucht, die auf der Straße ein Zeichen setzen gegen Rassismus und so das Gefühl geben, dass die Mehrheit doch tolerant und offen ist. Und diese Meinung vertrete ich übrigens auch. Auch wenn das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, was jetzt neu erscheint, zunächst viel um Alltagsrassismus geht, die Mehrheit der Deutschen, ob mit Migrationshintergrund oder ohne, die Mehrheit ist tolerant und offen. Und das müssen wir auch zeigen, damit wir nicht so gelähmt sind. Diese Aktionen sollen ja auch Mut machen und ich möchte mit dem Buch auch Mut machen und zeigen, wir können uns wehren, wir haben Möglichkeiten, uns einzusetzen. Ob es jetzt auf der Straße ist mit einer Demo oder indem ich ein Buch schreibe und meine Erfahrungen teile. Es gibt Wege, wie wir uns für eine offene Gesellschaft einsetzen können.
Die türkische Offensive in Nordsyrien ist tagespolitisch ein großes Thema zurzeit. Wie stark berührt Sie das als MeToo-ler?
Sehr. Also wenn ich über Rassismus rede, dann ja, weil ich für universelle Werte stehe, wie dass kein Mensch benachteiligt werden soll, dass jeder eine Würde hat. Und mich stört es sehr, dass in Deutschland Menschen leben, meistens türkischer Herkunft, die den Rassismus in Deutschland verurteilen, aber jetzt in der Türkei, in Nordsyrien, wo eben militärische Gruppen aus der Türkei einmarschieren und Menschen vertreiben, also für Fluchtursachen sorgen, sich da nicht positionieren. Das ist schon schwer, als jemand, der sich gegen Rassismus einsetzt. Ich beschreibe das auch im Buch, dass es eben, dass nicht alle Migranten auch gleich denken, dass das eine sehr heterogene Masse ist. Und ich muss mir da auch noch Gedanken machen, wie ich mich da positioniere, weil ich setze mich für alle Menschen in Deutschland ein, aber manche denken bei Rassismus nur an sich und bei anderen scheinbar nicht so sehr dran. Und das stört mich tatsächlich sehr.
Ali Can, sein neues Buch Mehr als eine Heimat, wie ich Deutschsein definiere, ist im Duden Verlag Berlin erschienen. Danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank.